Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer Predigtreihe Jesus. Und über Jesus gibt es viele Vorstellungen. Jesus war irgendwie ein politischer Rebell. Jesus war irgendwie ein Religionsstifter oder Jesus war nur ein Wanderprediger oder war Jesus doch mehr? Wer war Jesus eigentlich? In der Weihnachtszeit machen sich darüber durchaus manche Menschen auch hier in Deutschland Gedanken. Und wir wollen uns Gedanken machen aus der Bibel, was wir erkennen, wer Jesus für uns auch ist und was das eigentlich für unser Leben bedeutet. Und heute werden wir uns ein sehr, sehr spannendes Thema anschauen, wie ich finde. Wie ist Jesus mit Sündern umgegangen? Jesus, wir haben uns das letzten Sonntag angeschaut, ist auf die Welt gekommen und was macht sein Leben aus? Was hat er eigentlich gelebt? Was war überhaupt das, was er gemacht hat in seinem Leben? Davon wissen ja viele Menschen gar nicht. Viele Menschen wissen so ein bisschen mehr über Weihnachten, aber was Jesus getan hat, das ist einem gar nicht so präsent oder bekannt. Und wir werden uns eine häufige Begegnung heute anschauen, die Jesus immer wieder mit Menschen hatte, die als Sünder galten und wie Jesus mit ihnen umgegangen ist. Ich habe mich letztens wieder ertappt, dass ich Menschen ganz schnell in Schubladen stecke. Ja? Ich weiß nicht, ob du Schubladen kennst, aber Schubladen meine ich im Denken, in meinem Kopf. Und zwar ging es darum, dass meine Tochter Geburtstag hatte und eine Freundin aus dem Kindergarten eingeladen hatte. Und diese Freundin hat ein etwas schwieriges Elternhaus. Man merkt, die Mutter hat mehrere Kinder und ist überfordert und die Kinder waren dann bei uns irgendwie nicht nur die Tochter, die eigentlich eingeladen war, sondern irgendwie auch der kleine Bruder, den hat sie irgendwie auch bei uns gelassen und du merktest wirklich, die waren ungezogen und irgendwie unsauber und so und sofort passiert was in meinem Denken, dass ich anfange, die in diese Schublade zu stecken, die ganze Familie so rein, irgendwie so, recht assig so, ich darf das ja gar nicht ehrlich sagen, aber ihr müsst das ja nicht sagen, ich kann es ja nur ehrlich sagen, dass ich das so in meinem Denken manchmal habe. Vielleicht kennst du das nicht, aber ich kenne das. Und dann hatte der Kleine auch keine Windeln mitbekommen von seiner Mutter. Und als sie dann nach dem Geburtstag ihre Kinder abholte, da hörte ich dann noch, dass die Kinder immer ständig sagten, ja, Mama, wir wollen jetzt endlich Fernsehen gucken und so. Das passt natürlich auch zu meiner Schublade, Kinder nur am Fernsehen gucken, ne? Und ich dann gleich mich da so angelehnt, als die Mutter kam und sagte, ja, du, das mit den Medien für Kinder, da ließ ich dann gleich den Pädagogen raus, der es besser weiß. Die Medien für Kinder, da muss man schon ein bisschen aufpassen und einschränken und so. Ich hatte nicht mal mich vorgestellt mit meinem Namen, versteht ihr das? Ich hatte sie in dieser Schublade assig und ich hatte auch gar nicht so ein richtiges Interesse, sie kennenzulernen oder wie es in ihrem Leben wirklich aussieht oder woher sie kommt, wer sie ist. Nee, ich musste sie gleich belehren. Und ich weiß nicht, ob du diese Schubladen auch kennst. Ich stecke natürlich hier oben drin und sie steckt hier irgendwie unten drin. Und dieses Schubladendenken war im Neuen Testament noch viel stärker ausgeprägt oder vielleicht genauso stark oder anders. Wir werden uns das genauer anschauen. Auf jeden Fall kennst du vielleicht solche Schubladen auch. Hast du schon mal überlegt, wie du über Hartz-IV-Menschen denkst? Also es gibt da verschiedenste Vorurteile. Ich habe jetzt hier mal 5 aus einer Studie vom Jobcenter rausgenommen, die alle nicht stimmen. Also jedenfalls nicht für alle. Ja, aber wir haben sie irgendwie so stereotypisch. Das heißt, wir ordnen sie so ganz klassisch ein. Ja, Polen klauen, Franzosen sind alle Charmeure und Italiener kommen zu spät und so. Unsere Schubladen, die machen uns das Leben einfacher. Ja, und bei Hartz-IV-Leuten ist das auch so. Das erste Vorurteil, die Deutschen, also 37% der Deutschen glauben, Hartz-IV-Empfänger wollen nicht arbeiten. 75% der Hartz-IV-Empfänger, für die ist Arbeit eigentlich das Wichtigste, was sie sich wirklich wünschen. Aber wie denken wir über diese Menschen? Ja? 55% der Deutschen, nächstes Vorurteil, glauben, dass Hartz-IV-Empfänger nicht aktiv nach Arbeit suchen. 62% klopfen direkt bei Arbeitgebern an und suchen. Da sieht man mal, ja, ich könnte jetzt die nächsten Vorurteile noch durchgehen, da sieht man mal, wie wir von Vorurteilen geprägt sind in unserem Leben. Einmal kriminell, immer kriminell. Ja? Politiker sind doch alle korrupt. Manager, das sind doch alle skrupellose Typen. Mein Opa hat immer gesagt, diese Fettsäcke da oben. Ne? Also er war SPD-Wähler und er hatte gegen alle da oben irgendwie ein ganz klassisches Vorurteil. Jetzt sagst du vielleicht, ja, ist lustig, habe ich nicht, ich denke differenzierter. Ich glaube, wir rutschen auch ganz häufig in dieses Schubladendenken hinein. Und in der Bibel gibt es im Neuen Testament ganz drastische Schubladen. Und zwar reden die Pharisäer und redet das Neue Testament, die Menschen im Volk Israel, immer wieder von Gerechten und von Sündern. Gerechte und Sünder. Und wie Jesus mit diesen umgeht wollen wir uns genau anschauen. Unter Sündern waren zum Beispiel die Ehebrecher drin, Prostituierte, da waren die Räuber drin, aber da waren auch die Zöllner drin. Und gerecht? Naja, das waren diese religiösen Menschen, die Pharisäer und vielleicht auch die, die sich für gerecht zusätzlich noch hielten. Und wir werden uns heute mit so einem Menschen beschäftigen, der in diese Schublade gepackt wurde, nämlich mit den Zöllnern. Und dass diese Schubladen tatsächlich vorhanden sind, seht ihr an diesem Vers, den ich rangestellt habe. Da erzählt Jesus ein Gleichnis in Lukas 18 und er zeigt den Leuten, wie sie eigentlich ticken, wie sie eigentlich in diese zwei Kategorien reinsortieren. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst, er war im Tempel: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen, die da, also die da unten, da. Die Räuber, die Ungerechten, die Ehebrecher und auch wie dieser Zöllner da. Was waren denn Zöllner? Wir wollen einen Text lesen, der so ein bisschen deutlich macht, wie ein Zöllner zu Jesus kommt und wie Jesus diesen Menschen behandelt. Und dann werde ich euch ein bisschen was über Zöllner sagen und was das für unser Leben bedeutet. Wir lesen ein Kapitel später in Lukas 19, kein Gleichnis, sondern eine wirklich passierte Situation, wo Jesus nach Jericho kommt. Und wenn ihr mögt, könnt ihr eure Bibel aufschlagen. Ist immer gut, mit reinzuschauen, sich vielleicht Dinge zu markieren. Aus Lukas Kapitel 19, ab Vers 1 möchte ich lesen. Und er, das ist Jesus, ging hinein und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus genannt. Und er war ein Oberzöllner und er war reich. Und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, damit er ihn sehe, denn er sollte dort durchkommen. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilends herab. Und er nahm ihn auf mit Freuden. Und er stieg eilends herab und er nahm ihn auf mit Freuden. Achso, einen Vers habe ich übersprungen. Jesus sagt dann noch: Denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und Zachäus stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Und als sie es sahen, das waren die anderen, die dort rumstanden, murrten alle und sagten: Er ist eingekehrt, um bei einem sündigen Mann zu herbergen. Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist in diesem Haus Heil oder Rettung widerfahren, weil er auch ein Sohn Abraham ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jericho war eine strategisch wichtige Stadt, die 63 vor Christus von den Römern die endgültige Schlacht, wo sie endgültig Israel besetzt haben. Vorher waren die Hasmonäer, das war noch so eine Gruppierung von den Juden, die waren noch standfest geblieben und haben gewisse Bereiche noch regiert, aber die letzte Belagerungsfeste ist gefallen in Jericho. 63 vor Christus wurden die Juden endgültig besiegt und Jericho wurde von den Römern eingenommen. Und ab da an war dieser ganze Bereich Judäa unter der Herrschaft der Römer, unter der Belagerungsmacht. Und Jericho hatte eine Pflanze, die gar nicht so häufig vorkam, die sehr beliebt war, auch im Volk der Juden, denn daraus machte man typische Balsamöle. Die brauchte man für religiöse Handlungen, diese Öle, vielleicht schon mal davon gehört. Dieser Balsamstrauch, der wuchs ganz, ganz viel in Jericho und der wurde natürlich ganz häufig exportiert. Jericho war also eine reiche Stadt und die Römer machten sich das zugute und fing an, Zölle zu erheben. Es gab so gewisse Zollstationen immer an den Grenzposten, da wo man aus der Stadt rein und raus ging. Und diese Zölle wurden erhoben auf alle möglichen Güter. Und die Juden, die brauchten aber ja dieses Öl, diesen Balsamstrauch und auch andere Güter. Und deswegen war das eine ganz, ganz verrufene Sache. Die Juden kannten religiöse Abgaben, also Abgaben an die Leute, die im Tempel gearbeitet haben, an die Leviten, das kannte man. Aber jetzt an die Besatzungsmacht auch noch irgendwelche Exportzölle zu bezahlen, das konnten sie sich nicht vorstellen. Und die Zöllner waren die Leute, die für 5 Jahre so einen Zoll dort pachten konnten und dann im Auftrag der Römer von ihren eigenen Landsleuten diese Gelder abzockten. Und die einfachen Israeliten, die wussten nicht genau, welche Zölle jetzt die Römer auf die einzelnen Waren genommen hatten oder festgelegt hatten, sondern sie mussten das bezahlen, was dieser Zollannehmer an dieser Position einfach verlangt hat. Und das haben die Zöllner bewusst genutzt, um irgendwie eigenes Geld in die eigene Tasche abzuführen. Zöllner wurden immer reicher durch Erpressung, Betrug, Härte und Ungerechtigkeit. Als Kollaborateure, also als Mitarbeiter der Besatzungsmacht, waren sie verrufen, wurden immer weiter gesellschaftlich isoliert und waren gehasst von ihrem eigenen Volk. Das sind keine Söhne Abrahams mehr. Das sind Sünder. Und ja auch nicht ganz zu Unrecht. Denn tatsächlich haben sie betrogen. Tatsächlich haben sie kleinkriminell immer so Dinge irgendwie korrupt in ihre eigene Tasche gesteckt. Und jetzt kommt Jesus in diese reiche, aber auch sehr religiöse Stadt Jericho. Und viele Leute sind schon dabei. Und viele sicherlich, die ihm auch schon nachfolgten. Und jetzt geht Jesus da lang und Zachäus ist ganz klein. Und ich glaube, er ist tatsächlich nicht nur klein von seinem Wuchs her, wie es die Bibel sagt, sondern ich glaube, er ist auch völlig klein im Ansehen. Er hat sich verzockt. Er hat sich nicht nur mit Geld verzockt, er hat sich auch die Anerkennung unter seinen eigenen Landsleuten verzockt. Und er hat diese Sehnsucht, ich muss irgendwie neu anfangen. Aber er ist in dieser Schublade und jetzt hört er von diesem Jesus, von dem schon viele geredet haben und er klettert auf diesen Baum und Jesus, der hätte doch eigentlich, als er da lang geht, mit allen möglichen Leuten essen können. Pharisäer hätten ihn bestimmt gerne eingeladen, vielleicht auch einfach Nachfolger von ihm, da haben schon manche vielleicht was gekocht, die in Jericho waren, aber Jesus ist gekommen, um zu suchen und dann sieht der Zachäus. Und Zachäus hängt da im Baum wie so eine reife Frucht, die nur noch gepflückt werden muss. Er ist bereit umzukehren. Er merkt, ich habe in meinem Leben irgendwie, ich habe mich völlig verrannt. Ich hatte Geiz, ich hatte Sehnsucht nach Geld und irgendwann habe ich angefangen, diese kleinen Sachen zur Seite zu schieben. Dann wurde es immer mehr. Er wurde Oberzöllner. Er hat ordentlich was eingetrieben wahrscheinlich, er hat Karriere gemacht. Oberzöllner hieß, du warst Zollherr über einen ganzen Bezirk, wahrscheinlich Jericho und Umgebung oder so. Und er hatte sich in diese Position rein manövriert und er merkte, ich muss da raus. Ich bin davon überzeugt, dass Zachäus nicht einfach nur Jesus sehen wollte oder so. Warum denn? Wollte er von Jesus Geld? Nein. Geld hatte er genug. Geld hatte er eine Menge, aber er merkte, ich suche was anderes. Ich suche was anderes. Ich habe eine Sehnsucht in meinem Herzen. Und Jesus sieht diesen Zachäus. Und anstatt mit diesen ganzen Fans, die um Jesus herumlaufen, weiterzugehen, bleibt Jesus stehen und sagt, Zachäus, komm, steig hinab. Ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und ihr müsst wissen, wenn man im Altorient in ein Haus eingekehrt ist, dann ist man nicht wie ein Möbelpacker oder wie ein Postbote mal kurz reingekommen, um das Paket mit reinzutragen oder so. Das war auch kein Mensaessen mit irgendwie halb Fremden, halb Bekannten, sondern das war eine unglaublich innige Gemeinschaft. Wenn ich mich mit jemandem an einen Tisch begeben habe im Alten Orient, dann war das ein Zeichen von einer sehr innigen Vertrautheit. Man hat sich also nicht mit jedem zu Tische gelegt. Man hat ja damals noch so schräg gelegen. Das hat man nicht gemacht. Und deswegen sagen alle um ihn herum, sag mal, sie murrten richtig, sie wurden richtig innerlich voller Groll. Wie kann ein Rabbi, ein geistlicher Lehrer, sich mit Zöllnern und Sündern abgeben und mit ihnen zusammen essen? Jesus ist zu den Menschen gegangen, die verrufen waren, die in ihrem Leben gescheitert sind, die falsch abgebogen sind, die verloren waren und vor allem, die es auch erkannt haben, die ernsthaft aus ihrem Schlamassel raus wollten. Jesus geht zu diesem Versager in sein Haus und sein Leben dreht sich um. Er war schon so bereit, Jesus, ich weiß nicht, ob Jesus noch viel gesagt hat oder so, vielleicht, es ist uns nicht überliefert im Wort Gottes, sondern er ist sie direkt bereit, ein neues Leben zu beginnen. Und allein, dass Jesus sich zu ihm hinabneigt und irgendwie mit ihm Zeit verbringt, allein das, das kehrt sein Leben einfach 180 Grad um. Zachäus war in dieser Kiste des Sünders. Und wir wollen uns noch ein, zwei andere Stellen anschauen, wie Jesus mit Sündern umgeht. Ich möchte noch eine weitere Stelle vorlesen, die einfach deutlich macht, dass Jesus sich den Sündern nähert, aber deswegen nicht der Sünde. Jesus nimmt die Sünder an, aber er nimmt die Sünde deswegen nicht an. Und das lesen wir in einer anderen Stelle noch ein bisschen klarer und so sehr gut gegenübergestellt. Und zwar möchte ich etwas lesen aus Johannes, aus dem Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 10. Da ist wieder so eine, die in diesem Topf ist, die von den Pharisäern, von diesen hier, ne, von diesen ganz tollen, gerechten Menschen, die wird zu Jesus gebracht. Und zwar haben sie frisch ertappt beim Ehebruch. Wie auch immer das geht, das muss vorsätzlich gewesen sein, dass die Leute gedacht haben, die Pharisäer, jetzt bringen wir Jesus mal wieder in eine Falle. Er ist ja dieser richtig tolle, geistlich gerechte Prophet und Lehrer. Jetzt wollen wir mal sehen, jetzt haben wir sie erwischt mal wieder. Sie hat Ehebruch begangen und dann bringen sie sie vor Jesus. Und diese Stelle, die Stelle kennt vielleicht jetzt viele. Da stehen die ganzen Pharisäer um diese Frau herum. Sie ist kaputt. Sie ist diese Sünderin. Wir erfahren nicht mal einen Namen. Ist auch egal. Sie ist eine Sünderin. Sie hat gesündigt. Und die Leute sagen, Meister, was tust du denn jetzt? Und Jesus sagt zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe jetzt den ersten Stein. Und er schreibt wieder auf den Boden. Und die Leute nutzen die Chance, um zu gehen, Stück für Stück. Und dann kommt der Vers, auf den es mir ankommt. Jesus aber richtete sie auf, in Johannes 8, Vers 10. Und er sprach zu ihr, Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach, niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige jetzt, von jetzt an nicht mehr. Also Jesus sagt nicht, ja, ich gebe dir meine Gnade, du kannst weitermachen, wie du möchtest. Nee, er sagt, ich verurteile dich nicht. Jesus spricht dir Gnade zu, aber sagt dir auch, die Sünde macht die nicht weiter. Jesus nähert sich den Sündern. Jesus geht sogar zu ihnen nach Hause. Jesus verbringt Zeit mit ihnen, aber er verharmlost nicht die Sünde. Eine andere Stelle in Lukas 7, Vers 36 ist auch genauso krass und geht wieder um eine dieser Sünderinnen. Lukas 7, Vers 36. Und dort ist das Skurrile, dort sitzt Jesus im Haus von den Pharisäern. Also er hat jetzt nicht gesagt, ich gehe nicht zu den Pharisäern, er hat auch mit denen Gemeinschaft gepflegt. Und die Pharisäer baten ihn nämlich dazu, dass er mit ihnen essen möge. Lukas 7, Vers 36. Und Jesus ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat ihn von hinten an seine Füße heran und weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, dann so würde er erkennen, was das für eine Frau ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Merkt ihr das, was da passiert? Die Pharisäer sagen, kann gar nicht sein, dass ein Prophet ist, der Jesus. Er lässt sich ja von einer Sünderin berühren. Jesus lässt sich von einer Sünderin berühren. Jesus hat Sünder angenommen, ohne Sünde anzunehmen. Jesus liebt Sünder, aber er verurteilt die Sünde. Wie siehst du Sünder um dich herum? Was sind denn Sünder heute? Sünder waren damals die, die ethisch, moralisch irgendwie falsch abgebogen waren. Vielleicht die Kleinkriminellen, vielleicht der Manager, habe ich schon erwähnt, der irgendwie doch ein bisschen korrupt geworden ist. Vielleicht der Kleinkriminelle, der in irgendeine Szene reingerutscht ist. Vielleicht auch die Prostituierte, die hier nach Deutschland gekommen ist und nicht mehr weiß, wie sie da rauskommt. vielleicht auch der Obdachlose, der alles verloren hat, wo wir denken, ja, es braucht niemand hier obdachlos zu sein, Vorurteil, ne? In Deutschland, in Kiel sowieso nicht. Ja, ist das so? Kennst du seine Situation? Das sind so diese Leute, wo wir sagen, ihr liegt doch nur auf der Tasche des Staates. Ihr seid ja gar nicht gerecht, ihr seid ja gar nicht vernünftig. Wie siehst du, wie sehe ich solche Menschen? Mit welchem Auge? Wie gehe ich mit Sündern um, mit Sündern um mich herum? Und es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, Jesus hatte einen Blick für die, die ihn suchen und nicht für die, die ihn feiern. Da waren so viele um ihn herum. Die hätten ihn alle gerne eingeladen. Da war so ein richtiger Pulk. Aber Jesus hat einen Blick für die, die verloren sind. Haben wir Zeit und haben wir überhaupt noch einen Blick für Menschen, die irgendwie falsch abgebogen sind? Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du mit Sünder und Sünde umgehen kannst. Und ich möchte drei falsche Extreme vorstellen und die in dieser Tabelle mal vergleichen mit dem, wie ich glaube, dass Jesus, was Jesus von uns erwartet, auch wie wir mit Menschen umgehen sollen. Jesus nimmt Sünder an, aber er verurteilt die Sünde. Wie wir es gerade aus Johannes 8, Vers 11 gelesen haben, Jesus nimmt Sünder an, aber er verurteilt die Sünde. Und jetzt gibt es aber auch andere Möglichkeiten. Es gibt die Pharisäer, die haben Sünder verurteilt. Gut, dass ich nicht so bin. Lieber Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen. Die Räuber und Ehebrecher und die schlechten Menschen. Die haben Sünder verurteilt, aber was wir nächste Woche noch bei der Predigt über Pharisäer sicherlich ein bisschen näher betrachten werden, das waren Heuchler. Die haben Sünde in ihrem eigenen Leben, haben sie toleriert. Sie waren außen, von außen ganz tolle Menschen, aber innerlich waren sie ganz schön unrein und haben das gar nicht wahrhaben wollen. Also Sünder verurteilen und Sünder verurteilen und auch Sünde annehmen, das geht Richtung Heuchler, Richtung Pharisäer. Aber jetzt gibt es auch immer wieder bei uns Christen diese Gefahr, dass wir in so ein anderes Extrem rutschen. Wir sagen ja, nee, also Sünde möchte ich auf jeden Fall nicht annehmen. Ich möchte mich möglichst von Sünde fernhalten. Und weißt du, Markus, es steht ja auch in Psalm 1, Vers 1, glücklich, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, der nicht im Kreis der Spötter sitzt. Ich grenze mich lieber ab. Ich will damit gar nichts zu tun haben. Und diese fromme Abgrenzung, die Sünder verurteilt und auch die Sünde verurteilt, natürlich soll man die Sünde verurteilen, aber sich auch von den Sündern abgrenzt, ist, glaube ich, nicht richtig und ist auch nicht das, was Jesus uns lehrt. Und wenn man Psalm 1, Vers 1 mal richtig liest, dann merkt man, dass es darum geht, dass wir nicht dem Rat der Gottlosen folgen sollen, dass wir nicht in den Weg der Sünder gehen sollen, dass wir uns also nicht gleich machen sollen mit Menschen, die nicht nach dem leben, was Jesus von uns möchte. Und da gibt es natürlich immer wieder eine Gefahr, dass man in die andere Richtung auch kippt, dass man sagt, okay, ja, ich möchte mit den Sündern Zeit verbringen und ich möchte zu ihnen gehen und ich möchte keinen Unterschied machen und ich möchte Liebe Gottes zu jedem Menschen bringen, unabhängig davon, wie er abgebogen ist in seinem Leben. Ich möchte das. Aber wenn man irgendwann ganz, ganz viel Zeit verbringt, dann merkt man gar nicht, dass man vielleicht auch ähnlich wird, dass man Dinge relativiert, die in der Bibel wirklich klar und deutlich stehen, dass man anfängt zu sagen, ja, das mit der Sexualität und so, das ist doch nicht mehr ganz so relevant in der Bibel oder so, ja? Oder, naja, ich muss ja schon ähnlich sein mit meinen Freunden, sonst kann ich gar nicht mit denen zusammensitzen. Und dann wird man irgendwann gleichförmig dieser Welt. Das ist das, was die Bibel auch als falsch sagt. Wir sollen nicht gleichförmig dieser Welt sein, also nicht die gleiche Form, nicht den gleichen inhaltlichen Wert annehmen, nicht gleich leben. Und ich glaube, das gesunde Leben ist das, was uns der Herr Jesus vorstellt. Die Sünde zu verurteilen und den Sünder anzunehmen. Das ist das, was Jesus uns vorstellt. Und ich wünsche mir das so sehr. Ich wünsche mir das, dass wir Zeit haben, um uns herumzuschauen, wer sind diese Verlierer der Gesellschaft? Wer ist der, den ich irgendwie rausholen muss aus dieser Schublade? Wen habe ich da reingesteckt? Wen habe ich um mich herum, der Gottes Liebe wirklich braucht? Oder bin ich so busy, so beschäftigt in der Weihnachtszeit? Habe ich das Essen schon besorgt? Habe ich alle Geschenke besorgt? Haben wir die ganze Familienfeierplanung irgendwie richtig gut gemanagt? Habe ich in der Weihnachtszeit überhaupt Zeit und auch außerhalb von der Weihnachtszeit für Menschen, die Jesus brauchen? Pachte ich Gottes Liebe für mich? Und ganz ehrlich, ich bin auch total gerne mit euch zusammen, mit Leuten zusammen, mit denen ich gleichgesinnt bin, mit denen ich mich total verstehe, mit denen ich auf einer Wellenlänge bin. Ich bin total gerne mit Christen zusammen, mit denen ich die gleiche Richtung teile. Und es sagt die Bibel auch, wir sollen uns als erstes um die Hausgenossen des Glaubens kümmern. Aber habe ich überhaupt noch Zeit? Habe ich überhaupt noch ein Herz für Menschen um mich herum? Ich möchte euch jetzt gleich ein Video zeigen, das mich sehr berührt hat. Das ist ein Video, ein Musikvideo eigentlich, schon ein bisschen älter und es ist auch ein bisschen verpixelt, aber ihr werdet es trotzdem erkennen können. Und zwar singt da diese Band Casting Crowns, vielleicht hat die ein oder andere die schon gehört, die Texte mag ich wirklich sehr, von einer Situation und sie überschreiben dieses Lied mit: Sieht sie irgendjemand? Does anybody hear her? Oder hört sie irgendjemand vielmehr? Und wir werden das, Joanna wird das gleich synchron übersetzen, damit alle das verstehen. Und dieses Video, das, mich trifft es immer wieder sehr, weil es eine Situation skizziert, die, glaube ich, ziemlich ähnlich zu diesem Zachäus ist, der Jesus gesucht hat. Wir versuchen das Video jetzt abzuspielen und versucht einfach mal zu verstehen, was diese Bilder zeigen und was dieser Text uns sagen möchte. Dieses Video überzeichnet natürlich ein bisschen was und ich wünsche mir aber einfach, dass das bei uns nicht passiert. Versteht ihr? Ich wünsche mir, dass das bei mir zu Hause nicht passiert oder vor meiner Haustür. Ich wünsche mir aber auch, dass das in der Hamburger Chaussee 169 nicht passiert. Sondern ich wünsche mir, dass wir einen Blick haben für Menschen, die Jesus suchen. Egal wie sie hier reinkommen, egal wie sie aussehen, egal wie, was sie anhaben, egal wie sie riechen. Und mir fällt das selber sehr, sehr schwer. Vielleicht kennst du das auch. Mir fällt das schwer, mit solchen Leuten einfach ohne Schublade, ohne Vorurteil, mit Jesus Liebe zu begegnen. Und vielleicht bist du so jemand, der jetzt im Podcast das hört oder der hier sitzt und sagst, ich bin eigentlich eher in dieser Schublade und ich traue mich eh nicht, in eine Kirche oder Gemeinde zu kommen. Ist alles so Heilige hier. Und wenn ich hier bin, dann verstelle ich mich. Weil eigentlich mache ich ziemlich viel Mist in meinem Leben. Dann wünsche ich mir, dass du Jesus Christus so kennenlernst, wie wir ihn heute im Wort kennengelernt haben. Dass er dir mit seiner bedingungslosen Liebe begegnet. Dass er dich annimmt, egal was für Leichen du im Keller hast. Egal, wo du falsch abgebogen bist. Egal, wie du aufgewachsen bist. Egal, ob du irgendwann mal richtig, richtig blöd in die falsche Richtung gelaufen bist. Vielleicht bist du aber auch eher so jemand, der besser aufgewachsen ist, der in einem guten Elternhaus aufgewachsen ist. Und dann kann es so eine Gefahr sein, dass so wie du und ich einfach denken, ja, ich habe es richtig gemacht. Ich treffe die richtigen Entscheidungen. Aber vielleicht weißt du gar nicht, du bist vielleicht auch gut aufgewachsen. Du hast gelernt, auch einigermaßen vernünftige Entscheidungen zu treffen. Du wurdest positiv geprägt. Und dann kann es ganz schnell sein, dass wir zu Leuten werden, dass wir sagen, ja, ich bin besser als die anderen. Und es gibt viele Menschen, die sich in Deutschland Christen nennen und die sagen, ich bin eigentlich ganz okay. Sünder, ja, Sünder sind diese Kriminellen, diese Jugendstraftäter und so, ja, die sich da abends so rumtreiben. Aber ich bin doch kein Sünder. Und Jesus bezeichnet das als Lüge. Er sagt, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Das sagt er zu den ganz heiligen Leuten, zu dieser Schublade hier oben. Das ist eine krasse Aussage. Und er erklärt auch, warum er das sagt. Er sagt, Johannes war der Vorbote von Jesus, der zur Umkehr, zur Buße aufgefordert hat. Und er sagt, Johannes ist zu euch gekommen und wies euch den Weg der Gerechtigkeit und ihr glaubtet ihm nicht. Ja, wozu Gerechtigkeit? Ich bin doch schon gerecht. Und obwohl ihr saht, reute es, aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Und obwohl ihr saht, reute es euch nicht, sodass ihr ihm danach geglaubt hättet. Jesus will uns im Prinzip etwas deutlich machen. Wir alle sind eigentlich Sünder. Wir sind vielleicht unterschiedlich vorteilhaft oder unvorteilhaft aufgewachsen. Aber in 1. Johannes 1, Vers 8 bis 9 steht, wenn wir sagen, dass wir keine Sünder haben, dann betrügen wir uns selbst. Und das stimmt, wir betrügen uns selbst. Was haben wir manchmal für schlechte Gedanken über andere Menschen? Wir haben vielleicht keinen Ehebruch begangen, aber wie oft haben wir das im Herzen getan? Wir haben vielleicht keinen Mord begangen, aber wie häufig haben wir andere Leute im Herzen so richtig mit Groll beschimpft? Wie häufig sind wir egoistisch nur auf uns bedacht, auf unseren Vorteil, aber wir geben es gar nicht zu? Und dann gibt die Bibel einen Ausweg und sagt, wenn wir sind wir alle gemeint, wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir mal endlich ehrlich sind, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Ich glaube, Jesus will uns etwas deutlich machen. Wir alle sind Sünder. Versteht ihr? Wir alle haben Mist gebaut. Wir alle sind nicht besser als der andere, aber wir tun häufig so, als wüssten wir genau, dass die anderen schlechter sind als wir. Und das führt dazu, dass wir vielleicht gar nicht mehr sehen, dass wir genauso Jesus Vergebung brauchen. Und er bietet sie dir und mir an. Jesus wünscht sich, dass wir unsere eigene Verlorenheit erkennen. Und wenn du hier sitzt und du hast diese Verlorenheit schon erkannt und du hast diese Vergebung und diese Liebe von Jesus wirklich angenommen und du hast dich auch wirklich klein gemacht und gedemütigt, hast gesagt, Jesus, ich brauche dich eigentlich wirklich. Ich bin nicht so toll, wie ich es immer vorgebe. Dann wünsche ich mir, dass du diese Liebe von Jesus an andere Menschen weiterträgst. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und wir sollten nicht verdrängen und verurteilen, sondern auch suchen und retten, was verloren ist. Ich möchte mit euch beten und danach wollen wir noch ein paar Lieder singen und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Jesus, danke, dass du diese Schubladen zerbrochen hast und Herr, du hast uns gezeigt, was es heißt, Menschen zu lieben, die falsch abgebogen sind, die dich aber suchen, die dich wirklich innerlich erleben wollen, aber die einfach merken, sie sind so schlecht. Und ich freue mich über viele Menschen, die zurzeit in Justizvollzugsanstalten dich kennenlernen. Ich freue mich über viele Menschen, die in unseren Städten zum Glauben kommen. Ich bete aber für uns alle, dass wir unsere gerechte Fassade ablegen vor dir und ehrlich werden. Und ich bete für die, die schon dir gehören, dass wir alle lernen, mit Liebe und Demut Menschen zu begegnen und unsere Schubladen im Denken abzubrechen. Dass wir mit ihnen Gemeinschaft haben, dass wir Zeit finden. Du siehst, dass es auch bei mir echt wenig ist, dass du es mir auch zeigen musst. Und Herr Jesus, danke, dass du uns liebst mit deiner Liebe, die unfassbar ist, die bedingungslos ist. Und Jesus, ich kann so zu dir kommen, wie ich bin. Herr Jesus, das wollen wir jetzt singen und wollen dich kennenlernen und ich bete einfach, dass du mit deiner Liebe uns immer weiter erfüllst. Amen.